ARD. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 4. Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Das wichtigste Element einer Pandemie ist, davon ernährt sich das Virus, das ernährt sich von unseren Kontakten. Ohne Kontakte gibt es keine Virusübertragung.
Klar ist, wenn man keine Maßnahmen ergriffen hätte, dann wäre unser Gesundheitssystem und das System kollabiert. Das ist keine Frage.
Ich weiß noch genau, wie es war, als ich zum ersten Mal mit Maske in den Supermarkt gegangen bin. Meine Mutter hatte uns welche genäht. Ich war damals ja rund um die Uhr mit dem Podcast beschäftigt. Und das war die Zeit, als noch Mangel herrschte. Da gab es auch noch keine allgemeine Maskenpflicht. Aber wir wussten ja damals schon, dass man für den Schutz anderer was tun kann. Und deshalb habe ich dann diese selbstgenähte Maske zum Einkaufen aufgesetzt. Aber ganz ehrlich, Daniela, als das noch fast keiner gemacht hat, ich kam mir schon ein bisschen komisch vor.
Ja, war ein komisches Gefühl. Ich kann mich daran erinnern, eine Freundin von meiner Tochter, die hat diese Masken aus Stoff, also später hat man die ja Alltagsmasken genannt, die hat die wirklich im großen Stil für alle möglichen Leute genäht, hat nach Farbwünschen gefragt. Und dann haben wir die eben auch aufgesetzt, wenn wir anderen Leuten begegnet sind oder im Geschäft einkaufen waren oder so. Fand ich irgendwie auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und als man die dann endlich kaufen konnte, habe ich wirklich richtig viel, einen Riesenstoff Stapel gekauft, aber bis ich damit klargekommen bin, ich trage eine Brille, das hat echt gedauert.
Das ist gemein, das stimmt.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Ende Februar, Anfang März 2020. In den Alpen genießen Tausende von Urlaubern aus ganz Europa den Schnee, den blitzblauen Himmel und die Skipisten. Auch im österreichischen Ischgl. Viele kehren nach dem Tag auf der Piste noch zum Feiern in die Après-Ski-Bar Kitzloch ein.
Hier infizieren sich nach Recherchen des Magazins Spiegel über 11.000 Menschen mit SARS-CoV-2. Sie fahren zurück in ihre Heimatländer und verteilen das Virus dort, auch in Deutschland. Deshalb verfügt der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn Mitte März, alle Skifahrer müssen sich bei ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben.
Die Pandemie nimmt Fahrt auf. Das RKI stuft die Gefährdungslage als hoch ein. Der erste Mensch in Deutschland stirbt an dem Virus. Es ist klar, wir müssen etwas tun, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Die berühmten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen. Nach und nach erlässt die Politik immer mehr Beschränkungen. Schon im März 2020 werden Großveranstaltungen wie die Kieler Woche, die Fußball-Europameisterschaft oder der ESC abgesagt oder verschoben. Außerdem gibt es keine Konzerte und Theatervorstellungen mehr. Restaurants müssen schließen und Gottesdienstbesuche werden verboten.
Sogar der Hamburger Fischmarkt wird abgesagt. Das erste Mal seit 300 Jahren.
Der erste bundesweite sogenannte Lockdown in Deutschland kommt dann am 22. März 2020. Kitas, Schulen, Geschäfte und Gastronomie, alles zu. Das Ziel, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur Personen gemeinsam aufhalten, die zum gleichen Haushalt gehören. Aber ganz wichtig, unser Lockdown hier in Deutschland, trotz des scharfen Begriffs, war nicht zu vergleichen mit den rigiden Ausgangsverboten in Spanien und Frankreich.
Dies ist die 4. Folge unseres Podcasts 5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Aus der Perspektive der Wissenschaft betrachtet, wie stünden wir da im Falle einer neuen Pandemie? Wo wissen wir heute mehr und wo fangen wir wieder bei Null an? Ich bin Corinna Hennig und diesen Podcast habe ich zusammen mit meiner Kollegin Daniela Remus recherchiert. Heute geht es um eins der am heftigsten diskutierten Themen der Pandemie, die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen. Masken, Tests, Lockdown.
Ja, vor 5 Jahren hieß es dann ja plötzlich Lockdown. Also ich fand das damals extrem überraschend, dass sowas wirklich möglich war. Hast du noch das Bild vor Augen, Corinna? Diese leergefegten Regale in den Supermärkten. Und dann gab es ja auch diese Gerüchte, irgendwie bald darf man noch nicht mal mehr die Häuser verlassen.
Ja,
Das stimmt, daran erinnere ich mich. Und die Schilder in den Supermärkten und Drogerien, pro Person nur eine Packung Klopapier oder Nudeln. Hefe war bei uns im Supermarkt zeitweilig ausverkauft. Also die Leute haben anscheinend angefangen, wie verrückt zu backen. Also das war schon sehr skurril.
Also am 22. März begann dann ja dieser erste Lockdown und es war so dieses ganz merkwürdige Gefühl, also zumindest bei mir, vor allen Dingen irgendwie, wie geht's denn jetzt weiter? Also wie lange wird das denn jetzt alles so dauern? Und natürlich hat auch mich immer die Frage beschäftigt, irgendwie nutzt das jetzt überhaupt irgendwas? Und naja, und heute, 5 Jahre später, können wir ja ein bisschen klarer sehen, was von den Maßnahmen wirklich nützlich war und was davon vielleicht bei einer nächsten Pandemie dann ja auch helfen könnte.
Und genau darum geht's in dieser Folge. Was weiß man über die Wirksamkeit der nicht-pharmazeutischen Interventionen, also der Maßnahmen zur Eindämmung von Ansteckungen, solange es noch keinen Impfstoff gibt? Wie viel wasserdichte wissenschaftliche Beweiskraft, wie viel sogenannte Evidenz ist nötig und wie viel ist überhaupt möglich? Und was nützt uns dieses Wissen im Falle einer nächsten Pandemie? Denn wie genau die aussehen könnte, da haben wir ja schon mehrmals in unserem Podcast darauf hingewiesen, das hängt vom Erreger ab und je nach Erreger können völlig andere Maßnahmen helfen. Aber vielleicht kann man sich darauf ja auch vorbereiten. Zunächst mal geht es in jeder Pandemie oder auch schon Epidemie vor allem darum, Zeit zu gewinnen.
Be fast, have no regrets. You must be the first mover.
Das ist Mike Ryan, sozusagen einer der obersten Seuchenbekämpfer der Welt. Mike Ryan ist ein irischer Epidemiologe und er ist Exekutivdirektor des Programms der WHO für gesundheitliche Notlagen und war natürlich dementsprechend auch Corona-Beauftragter der Organisation. Als er ziemlich früh in der Pandemie auf einer Pressekonferenz danach gefragt wird, was er aus seinen Erfahrungen in der Bekämpfung von Seuchen wie Ebola gelernt hat, also was er uns jetzt für die Corona-Pandemie mit auf den Weg geben könnte, da sagt er eben diesen Satz.
Be fast, have no regrets. You must be the first mover.
In einer Pandemie muss man schnell reagieren. Man darf nicht lange zögern.
The virus will always get you if you don't move quickly. If you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection.
Ja, also, das Virus kriegt euch, wenn ihr nicht schnell genug seid. Man muss also kurz entschlossen handeln, auch wenn das heißt, dass man eben nicht vorher zu 100% sich sicher sein kann, dass man das Richtige tut. Und das ist ja auch eigentlich der Kern des Gedankens hinter diesen sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen oder Maßnahmen, dass man eben schnell handelt, handeln muss.
Wichtig ist dabei im Kopf zu haben, dass wir ja im Fall einer Pandemie womöglich sehr früh schon von exponentiellem Wachstum sprechen, weil ein Infizierter eben nicht nur einen Menschen ansteckt, sondern mehrere, wie beim Kettenbrief. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die sogenannte Reproduktionszahl R. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt.
Wenn jetzt zum Beispiel die Reproduktionszahl 1 ist, dann steckt ein Mensch immer nur einen weiteren an. Das heißt, die Zahl der Infizierten steigt gleichmäßig an, gerät aber eben nicht so leicht außer Kontrolle. Wenn jetzt die Reproduktionszahl höher ist als 1, dann wird es schwierig. Mhm. Dann wird nämlich der Anstieg immer schneller, denn dann vervielfältigt sich die Anzahl der Infizierten zwangsläufig und eben auch deutlich.
Mit dem beliebten Bild vom Schachbrett kann man das ganz gut verdeutlichen. Mhm. Der Reiskorn-Parabel. Und zwar tatsächlich mit der einfachen Reproduktionszahl von 2. Also, ein Infizierter steckt 2 Menschen an. Stellen wir uns also jetzt mal ein Schachbrett vor. Das sieht ja eigentlich ganz übersichtlich aus. 8x8 Felder, also insgesamt 64. Wenn man nun auf das erste Feld des Schachbretts ein Reiskorn legt und dann von Feld zu Feld die Zahl jeweils verdoppelt, geht das so. Erstes Feld ein Korn, zweites Feld 2, drittes Feld 4, viertes Feld 8 und so weiter.
Ja, und beim 8. Feld sind wir bereits bei 128, beim 11. bei 1024.
Und beim 21. Feld sind wir aber schon bei 1.048.576. Das entspricht fast der Einwohnerzahl von Köln. Ein Erreger mit einer Reproduktionszahl von 2 könnte also innerhalb kurzer Zeit eine Stadt wie Köln durchinfizieren, wenn nicht eingegriffen wird. Das ist natürlich nur ein Rechenbeispiel. Könnte, haben wir eben gehört, im Konjunktiv. Aber es zeigt, wie schwer kontrollierbar ein ungebremstes Virus sein kann. Die Reproduktionszahl des Coronavirus ohne Eindämmung oder Immunität wurde am Anfang auf 2,4 bis 3,3 geschätzt. Es war also klar, dass die Zahl der Infizierten noch schneller steigen würde als in unserem Rechenbeispiel. Man musste also schnell eingreifen. Wenn man aber schnell sein muss, dann hat man in manchen Fällen womöglich noch gar nicht so viel Evidenz für das, was man tut.
Evidenz, wir erinnern uns, das ist so ein Medizinerbegriff. Damit ist gemeint, dass es durch empirische Studien Belege dafür gibt, dass eine Therapie, ein Medikament oder, wie jetzt in unserem Fall, eine Maßnahme tatsächlich etwas nützt. Also es gibt verschiedene Arten von Studien, haben wir ja schon in der letzten Folge ausführlicher drüber gesprochen, und nicht alle sind gleichermaßen aussagekräftig. Also zum Beispiel eine Einzelfallbeobachtung zu einer Fragestellung weist weniger Evidenz auf als eine Metastudie, denn dabei werden mehrere Studien zu einer einzelnen Fragestellung überprüft und dann eben auch bewertet. Mhm. Als Goldstandard in der Evidenzforschung gelten randomisierte, kontrollierte Studien. Dabei werden die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip randomisiert in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen bekommen zum Beispiel den neuen, den zu testenden Wirkstoff, die anderen aber ein Placebo. Und im Fall unserer Maßnahmen hieße das, eine Gruppe trägt eine Maske, die Kontrollgruppe aber eben nicht.
Genau.
Und außerdem müssen dann noch ein paar andere Faktoren erfüllt sein, aber dann gilt das Ergebnis einer solchen Studie als eindeutig und hat eine hohe Evidenz, also eine Beweiskraft, eine hohe.
Das Evidenzproblem, also die Frage, wie viel Beweis haben wir für die Wirksamkeit von Maßnahmen, ist in den sozialen Netzwerken im Laufe der Pandemie, finde ich, zu einem echten Spaltpilz geworden. Also die Kritiker der Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Masken haben in meiner Wahrnehmung diesen Evidenzbegriff manchmal wie ein Schwert geschwungen und damit dann alle Argumente, die für die Maßnahmen sprechen, niedergesäbelt. Tenor, es gibt keine Daten, keine Evidenz, dass dieses oder jenes auch wirklich wirkt.
Was aber streng genommen nicht ganz falsch ist.
Ja.
Also reale Daten von echten Menschen in großer Zahl in Vergleichsgruppen mit und ohne Maske, die zeigen konnten, dass Masken gegen das Coronavirus helfen, also die gab es lange nicht.
Das stimmt, ja. Und auch wenn ich das eben so lax formuliert habe, haben wir diesen Einwand natürlich trotzdem ernst genommen. So geht unser Job. Es geht ja um die Frage, kann man solche Daten tatsächlich belastbar bekommen, aber auch, brauchen wir die denn? Was also besagt die Forderung nach Evidenz überhaupt genau? Um darüber zu sprechen, bin ich nach Freiburg gefahren zu Jörg Meerpohl. Der ist Mediziner und Evidenzforscher. Seit mehr als 6 Jahren ist er nun schon Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg. Und das war natürlich eine weite Reise dahin von Hamburg aus, wo wir sitzen. Aber sie hat sich gelohnt, denn ich habe wirklich lange mit ihm gesprochen. Und er hat mir zugestimmt, dass der Begriff Evidenz in der Pandemie ein bisschen inflationär benutzt wurde. Er sagt, er findet es eigentlich wichtig zu differenzieren, gerade auch wenn man Evidenz umgangssprachlich ein bisschen so wie wir das eben gemacht haben, einfach nur mit Erkenntnissicherheit übersetzt.
Keine Evidenz, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, wenn ich das höre sozusagen, sondern wir haben eigentlich immer Evidenz. Die Frage ist, wie gut und wie direkt die Evidenz ist, mit der wir arbeiten müssen. Aber es bleibt natürlich am Ende des Tages, dass mit einem neuen Erreger wir sehr, sehr viel Unsicherheit haben in dem, mit dem wir arbeiten können.
Denn erstens sagt Jörg Meerpohl, bei einem neuen Erreger hat man natürlich immer Wissenslücken, besonders am Anfang, aber dann kann man auch sogenannte Analogieschlüsse ziehen.
Bedeutet konkret, wenn wir jetzt über ein respiratorisches Virus nachdenken, haben wir natürlich andere respiratorische Viren, Influenza und andere, von denen wir wissen, dass zum Beispiel physikalische Maßnahmen Übertragung beeinflussen können. Ja, und diese indirekte Evidenz, und das gilt natürlich nicht nur für Infektionen und Pandemien, gilt für alle medizinischen Fragestellungen, haben wir häufig. Im Zweifel Laborversuche, Tierversuche, auch das wäre ja indirekte Evidenz bis hin zu biologischen Überlegungen aus der Zellkultur. Und all das ist Evidenz, die ja auch Erkenntnisse beisteuert, die aber vielleicht nicht so unmittelbar direkt und übertragbar und anwendbar ist, wie wir es uns wünschen würden, im Sinne von klassischen klinischen Studien oder randomisierten Studien, die uns direkt die Effekte in der Population, die uns interessiert, aufzeigen.
Und zweitens sagt der Evidenzforscher, man muss unterscheiden zwischen der wissenschaftlichen Methodik und der Frage, was für Empfehlungen ich denn nun gebe. Denn wenn man nach dem Goldstandard der wissenschaftlichen Methodik keine besonders hohe Evidenz für die Wirksamkeit zum Beispiel von Masken hat, dann kann eine evidenzbasierte Handlungsempfehlung trotzdem darauf hinauslaufen. Zum Beispiel, man weiß es nicht so genau, wie gut eine Maske wirkt, aber weil die Risiken, wenn man sich ansteckt, so groß sein können, wir haben ja damals die schweren Verläufe in anderen Ländern und auch bei uns schon gesehen und nicht nur bei älteren Menschen, deshalb setze ich eben trotzdem eine Maske auf. Auch weil wir wissen, dass Masken bei anderen Erregern, das sind die Analogieschlüsse, zumindest einen gewissen Schutz bieten. Denn es gibt eine alte Medizinerweisheit.
Wichtig ist es, dass man einmal sagt, dass bloß aufgrund der Tatsache, dass wir in der vorhandenen limitierten Evidenz keine eindeutigen Effekte gesehen haben, nicht zwingend bedeutet, dass wir jetzt sehr genau wissen, dass etwas nicht wirkt.
Das ist der schöne Satz, den wir auch damals in diesem Podcast hier gesagt haben. Absence of evidence is not evidence of absence. Achtung, das gilt natürlich nicht für irgendwelche windigen Heilsversprechen in anderen Bereichen. Das soll hier auch kein Homöopathie-Plädoyer sein, aber für die erste Zeit einer Pandemie gilt das schon. Und natürlich hängt das auch immer damit zusammen, wie gut man manche Dinge überhaupt erforschen kann. Da kommen wir aber auch noch drauf.
Ja, aber wenn wir uns jetzt mal auf das konzentrieren, was wir hier im Podcast machen wollen, nämlich fragen, was haben wir gelernt in Bezug auf die Maßnahmen während der Pandemie? Was hat da wirklich geholfen und was eher nicht? Dann wollen wir ja schon auch gucken, wofür gibt es mittlerweile Evidenz? Und das ist im Nachhinein gar nicht so einfach zu erforschen, auch weil ja meistens mehrere Maßnahmen gleichzeitig ergriffen wurden.
Das stimmt. Ich habe mich deshalb mit Dirk Brockmann verabredet. Mit dem haben wir schon öfter gesprochen, während und nach der Pandemie. Und ich höre ihm wirklich immer gern zu, muss ich sagen, einfach weil er ein sehr besonderer Wissenschaftler ist und weil er immer die Ansätze aus ganz verschiedenen Disziplinen zusammenbringen will. Das kann oft echt spannend sein. Dirk Brockmann ist als Modellierer viel in Erscheinung getreten während der Pandemie. Das heißt, er war an Simulationen beteiligt, in denen man auf der ganz sachlichen Basis von Daten verschiedene mögliche Szenarien skizziert. Also zum Beispiel, wenn alle zu Hause bleiben, könnte das Virus sich so und so entwickeln, ganz vereinfacht gesagt. Dirk Brockmann ist von Haus aus Physiker und Komplexitätsforscher mittlerweile und er forscht und veröffentlicht auch viel zu Gesundheitsthemen. Er leitet mittlerweile ein interdisziplinäres Institut an der TU Dresden. Und natürlich ist die Evidenz zu den Maßnahmen während der Pandemie auch sein Thema.
Also ich glaube, man kann das eigentlich relativ gut erforschen. Vielleicht nicht mit sozusagen diesem Goldstandard, der immer erwähnt wird, randomisierte Studien und so weiter. Aber das ist ja nur ein Weg, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Also es gibt ja auch andere Wege mittlerweile. Gerade was die Intervention angeht, kann man indirekt sehr viel messen. Man kann hinterher sehen, wo sind welche Maßnahmen wirksam gewesen und welchen Effekt hatten die zum Beispiel auf die Inzidenz.
Also Inzidenz, dieses Wort war während der Pandemie auch in aller Munde. Ihr erinnert euch bestimmt. Inzidenz ist die Zahl der neu auftretenden Infektionen.
Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die ein bestimmtes Bild zeichnen. Am Ende geht es ja darum, dass die allermeisten dieser Maßnahmen, da geht es um Kontaktreduktion. Und wir wissen leider immer noch sehr wenig über unsere Kontaktnetzwerke. Wir können also nur schätzen, welchen Einfluss eine bestimmte Maßnahme auf die Reduktion von Kontakten hat, können das aber quantitativ nicht erfassen, eben nur indirekt. Aber da gibt es eine ganze Menge von Evidenz mittlerweile, die zeigt, welche Maßnahmen wie stark gewirkt hat.
Das ist das Problem mit den Daten. Da hatten wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, kurz. Google und Co. zum Beispiel wissen ganz viel über uns, aber die Forschung darf diese Daten nicht haben. Dirk Brockmann sagt, auch wenn es wenig Daten aus Deutschland gibt, trotzdem aus anderen Ländern wiederum gibt es einiges.
Also ganz viele Quellen für diese Erkenntnisse waren oftmals sogenannte digitale Tracer. Das heißt, Informationen, die man bekommen hat, zum Beispiel aus irgendwelchen Apps oder irgendwelchen Mobilitäts- und Aufenthaltstraces, die mit Mobiltelefon zum Beispiel aufgenommen worden sind. Und das ist in der Tat so, dass da die meiste Information in den USA, Großbritannien, auch in anderen Ländern, Südostasien gewonnen worden ist, wo man halt sehen konnte, dass diese Kontaktnetzwerke an bestimmten Orten besonders reduziert waren. Also Einkaufen ist ein Beispiel, was mir noch einfällt. Oder öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn etc. Aber das ist eigentlich auch eher so Common Sense. Man muss das eigentlich gar nicht wirklich wissenschaftlich nachweisen, weil es evident ist, dass man in einer vollen U-Bahn über eine, also ein Virus, was sich ebenso ausbreitet wie Covid, dass man da sehr viele Leute anstecken kann. Das ist einfach Common Sense.
Ja, und dann gibt es aber auch noch sogenannte Evidenzsynthesen. Dieses Wort müsst ihr euch merken. Darüber werden wir nämlich in dieser Folge noch häufiger sprechen. Evidenzsynthesen sind systematische Übersichtsarbeiten, die viele verschiedene Studien zu einem Thema sichten, ihre Qualität bewerten und dann die zusammenfassen, die für eine bestimmte Fragestellung relevant sind.
Und da ist im Laufe der Pandemie wirklich einiges zusammengekommen. Als ich bei Jörg Meerpohl war, da hat er mir zum Beispiel erzählt, dass er gerade noch mal in einer speziellen Datenbank geguckt hat und dort zuletzt 18.000 Evidenzsynthesen zum Stichwort Covid gefunden hat. Wir wollen uns hier aber auf eine Evidenzsynthese berufen, die von verschiedenen Forschenden, mit denen wir gesprochen haben, immer wieder zitiert wird, die einen ganz hohen Standard hat, nämlich die der Royal Society. Das ist sowas wie die Akademie der Wissenschaften im Vereinigten Königreich. Die hat aber weltweit Mitglieder. Aktuell sind es, wenn ich das richtig gesehen habe, 1700 ungefähr. Die Präsidenten der Royal Society waren zuletzt Nobelpreisträger. Und übrigens war auch Isaac Newton im 18. Jahrhundert mal Präsident der Royal Society. Also schon Prominenz da versammelt.
Ja, sehr. Die Royal Society hat in ihrer Evidenzsynthese zur Covid-Pandemie Maßnahmen gegen Covid in den Blick genommen. Und die wichtigsten davon, die wollen wir hier mal unter die Lupe nehmen und euch berichten, was in dieser Evidenzsynthese rausgekommen ist. Fangen wir mal mit den Kontaktbeschränkungen an. Sie standen damals zu Beginn der Pandemie ja an oberster Stelle bei den Maßnahmen. Deshalb der Lockdown, der ja fast alle Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu treffen, verhindert hat. Denn je weniger Kontakte, desto weniger Ansteckung. Das ist ja super naheliegend.
Genau. Und das ist auch gar kein neues Instrument. Bei der spanischen Grippe vor rund 100 Jahren, da war diese Maßnahme in einigen Städten in den USA auch schon eingesetzt worden. In anderen aber übrigens nicht. Und das ist natürlich interessant, weil da hat man schon mal einen Vergleichswert, zumindest für die spanische Grippe.
Ja, und es zeigte sich ja damals, das Infektionsgeschehen reduzierte sich in den Städten deutlich, die die Kontakte restriktiv gehandhabt hatten, während sich das Virus in den anderen Städten weiter und auch sehr massiv ausgebreitet hat. Also da haben wir sozusagen sowas wie eine historische Evidenz, zumindest eben für die damals kursierenden Influenza-Viren.
Jetzt kann man natürlich sagen, weniger Kontakte, gleich weniger Ansteckung, dafür brauche ich gar keine Studie. Ist ein bisschen sowas, was Dirk Brockmann gesagt hat. Wichtig für die Wissenschaftler ist aber die Frage, welche Maßnahmen haben tatsächlich wie viel gebracht? Und dazu gibt es mittlerweile richtige Daten zur Corona-Pandemie. Du hast es eben schon erwähnt, Daniela, die Royal Society hat sich die weltweite Forschung dazu unter dem Stichwort Social Distancing und Lockdowns angeguckt. Also sowohl Forschung zum Abstand halten durch Barrieren und Schilder zum Beispiel oder die schönen Pfeile auf dem Boden, haben wir ja alle noch in Erinnerung.
Sind ja heute noch da zum Teil.
Das stimmt. Als auch Kulturveranstaltungen absagen und Ausgehverbote zum Beispiel. Berücksichtigt worden sind in der Evidenzsynthese ganz verschiedene Studien, unter anderem 28 Studien zu abgesagten Massenveranstaltungen, 151 Studien zu Ausgehverboten, 12 zu kontaktreduzierenden Maßnahmen am Arbeitsplatz und 37 zur kompletten Vorortschließung von Arbeitsstätten, also nur noch Homeoffice. Schulschließungen waren auch ein Thema, aber das wollen wir an der Stelle hier mal kurz aussparen. Darum wird es hier im Podcast in der nächsten Folge gehen. Jedenfalls, das Ergebnis der Auswertung ist klar. Die Maßnahmen zur Kontaktreduktion waren einfach die wirkungsvollsten von allen. Man hat da deutlich Effekte auf die Übertragung des Erregers gefunden. Erinnern wir uns an das Motto Flatten the Curve. Natürlich geht das Virus nicht weg, wenn man sich zu Hause einschließt, aber es zirkuliert eben nicht mehr ungebremst. Die Kurve der Neuinfizierten wird flacher. Und das ist in so einer Situation, Pandemie, im Prinzip noch keine wirkungsvollen Medikamente, kein Impfstoff, schon ein Riesenerfolg. Und was man nach dieser Evidenzsynthese auch klar sagen kann, auch wenn man das vielleicht ungern hört, je strenger die Maßnahmen zur Kontaktreduktion, umso größer der Effekt, ganz grob verallgemeinert gesagt.
Explizit hervorgehoben in dieser Evidenzsynthese werden auch Maßnahmen in Pflegeheimen. Die waren nämlich besonders wirksam. Und zwar dort, wo man die Bewohner in Gruppen eingeteilt hat und ihnen dann festes Pflegepersonal zugewiesen hat. Also weniger Wechsel in der Betreuung. Und dann gab es wirklich deutlich weniger Ausbrüche und Ansteckungen. Jetzt hat Dirk Brockmann eben aber ja gesagt, ja, man kann ganz gut erforschen, wie sehr die Maßnahmen gewirkt haben, aber streng genommen nicht gut genug, sondern eigentlich dann doch nur abschätzen.
Ja, das hat er gesagt. Und das liegt auch an der Frage, was für Studien dazu gemacht wurden, beziehungsweise was möglich war. Man kann in einer Pandemie einfach nicht so gut randomisiert kontrollierte Studien machen, also einer zufällig ausgewählten Gruppe von Menschen zum Beispiel sagen, ihr dürft all eure Freunde treffen und einer anderen ihr nicht. Deshalb waren es auch hauptsächlich reine Beobachtungsstudien, die da eingeflossen sind. Außerdem spielt natürlich immer rein, in welcher Phase der Pandemie die Maßnahmen angeordnet wurden. Also oft gab es ja gleichzeitig noch andere Maßnahmen wie Masken. Und zu späteren Zeiten gab es dann auch schon ein bisschen Immunität in der Bevölkerung, weil sich einige Menschen infiziert hatten oder noch später eben geimpft worden waren.
Aber auch in Deutschland, müssen wir darauf hinweisen, hat es Forschung gegeben, die verschiedenen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen untersucht haben. Eine ganz wichtige Studie kommt von Alice McHardy vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und deshalb habe ich mich eben auch mit ihr für diesen Podcast zu einem Interview verabredet, weil ich eben mehr über diese Studie erfahren wollte. Sie hat ihre Studienergebnisse im Mai 2024 im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, stimmen die eigentlich mit den Ergebnissen von der Royal Society überein, auch wenn sie einen ganz eigenen und etwas anderen Ansatz gewählt hat. Sie ist Biodatenwissenschaftlerin und sie hat deshalb zuerst die Informationen über das Erbgut der unterschiedlichen Coronaviren gesammelt. Und dann hat sie geguckt, wie breiten sich diese unterschiedlichen Varianten aus. Und dafür hat sie eine Methode gewählt, die vielleicht so ein bisschen einige an den Geschichtsunterricht erinnert. Dort gab es doch damals immer so Stammbäume von Herrscherfamilien. Und analog zu diesen Herrscherfamilien-Stammbäumen hat sie einen Coronavirus-Stammbaum zusammengestellt. Und dann hat sie geguckt, welche Maßnahmen waren in Kraft, galten also als bestimmte Veränderungen oder Abzweigungen, also als solche Seitenviruslinien auftauchten.
Um dann letztendlich daraus rekonstruieren zu können, wann wahrscheinlich solche, man sagt, viralen Linien, wann die nach Deutschland importiert wurden und wie die sich dann anschließend in Deutschland wahrscheinlich verbreitet haben und wie das in einem zeitlichen Zusammenhang steht mit diesen Interventionen.
Also sie hat geschaut, wo taucht welche Virusvariante auf und wie verbreitet sie sich dann von dort aus weiter und steht das im Zusammenhang mit den Maßnahmen, die in der Region damals gegolten haben. Und sie hat das beobachtet in dem Zeitraum von Oktober 2020 bis März 2021. Damals bestand ja für das Gros der Bevölkerung noch nicht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und auch das Ergebnis dieser Studie von Alice McHardy ist eben wirklich eindeutig. Je strikter die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung gewesen sind, desto weniger Virusausbreitung.
Kommen wir aber mal zum Kern dieser Kontaktbeschränkung. Wie groß der Effekt sein kann, auch wenn sich nicht jeder Einzelne isoliert, sondern allein dadurch, dass man Gruppengrößen reduziert, also die Yoga-Gruppe zum Beispiel teilt. Das kann man auch erklären. Man muss sich dazu jetzt ein bisschen konzentrieren. Eigentlich bräuchte man ein Tafelbild, aber wir versuchen es mal mit der Hilfe von Dirk Brockmann.
Also angenommen, du hast 10 Leute in einem Zimmer und die haben alle Kontakte miteinander. Dann kann sozusagen jede der 10 Personen mit 9 anderen einen Kontakt haben. Ne? Also 10 mal 9. Das sind 90.
Soweit kommt man noch mit, oder? Jetzt muss man aber noch bedenken, dass die Kontakte in beide Richtungen gehen. Also jeder Kontakt zählt für jeweils 2 Personen. Also sind es bei 10 Leuten natürlich nicht 90 Kontakte, sondern nur die Hälfte, 45. Jetzt wollen wir diese 45 Kontakte reduzieren.
Und wenn ich jetzt aber diese Gruppe teile.
Also die Gruppe mit den 10 Leuten.
Jetzt habe ich 2 Gruppen mit 5 Leuten. Und eine Gruppe von 5 Leuten hat 5 mal 4 Kontakte, davon wieder nur die Hälfte.
Weil, wie gesagt, das bei 2 Leuten ja eben ein gegenseitiger Kontakt ist.
Sind 10.
10 Kontakte in einer Gruppe mit 5 Personen. Bisschen verwirrend, weil uns halt das Whiteboard fehlt hier im Podcast.
Muss man sich viele Zahlen merken.
Aber eigentlich ist es eine einfache Rechnung. Also wichtige Erkenntnis, bei einer Gruppe von 10 Leuten kommt man auf 45 Ansteckungsmöglichkeiten. Und bei 2 Gruppen von jeweils nur 5 Leuten insgesamt nur auf 20 Ansteckungsmöglichkeiten.
Ja, und wenn die Gruppe noch sehr viel größer ist, die man teilt, dann wird der Effekt noch deutlicher. Ihr könnt das ja mal spaßeshalber nachrechnen. Wenn man eine Gruppe von 200 Leuten teilt, kommen nur noch ein Viertel so viele Ansteckungsmöglichkeiten dabei heraus.
Genau. Für diese einfache Rechnung braucht man keine Studie, das ist klar. Die Frage ist jetzt aber, wie und wo kann man Gruppen sinnvoll verkleinern? Also, wenn wir uns fragen, was lernen wir daraus für die nächste Pandemie? Kann man solche Gruppenverkleinerungen noch ein bisschen effizienter einsetzen? Und wie lässt sich berücksichtigen, dass sich Menschen in verschiedenen Gruppen treffen? Also zur Arbeit und zum Yoga gehen und sonntags zur Kirche.
Und tendenziell, wenn man viele Orte hat, wo Kontakte stattfinden, das hat man auch in der Pandemie gemerkt, in den Diskussionen, die wir hatten, was für Maßnahmen sollten wir die Schulen zu machen, den öffentlichen Verkehr und das. Und alle diese Orte hatten Interessenvertreter. Und alle haben immer gesagt, naja, also klar müssen wir Kontakte verringern, aber nicht bei uns, sondern bei den anderen. Und das haben aber alle gesagt. Und dann ist es natürlich notwendig, quantitativ zu erfassen, wie sind denn die Vergleiche und wie sind diese Netzwerke in sich strukturiert und untereinander verkoppelt.
Kennen wir alle von uns, ne? Bremst lieber bei den anderen, aber nicht unbedingt in meinem Kegelverein.
Genau.
Und hier kommt die Forschung von Menschen wie Dirk Brockmann ins Spiel. Denn solche Kontaktnetzwerke sind eben aufwendig und schwierig zu erforschen, unter anderem wegen Datenschutz. Aber wenn man mehr über Kontaktnetzwerke wüsste, dann könnte man die wichtige Maßnahme der Kontaktreduzierung viel gezielter einsetzen. Dirk Brockmann hat mir von einem Experiment erzählt, das ein Kollege von ihm an der Uni in Kopenhagen mal gemacht hat, vor 12 Jahren schon. Der hat 1000 Studierenden ein Mobiltelefon gegeben und so ein halbes Jahr lang deren Kontakte dokumentiert, also quasi Bewegungsmuster. Das wäre so ein Beispiel, aber ein seltenes, sagt er.
Da muss man einfach viel mehr wissen. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt die Pandemie hinter uns haben und wieder alle so ihre Forschung betreiben, aber diese neuen Fragen einfach nicht beantwortet werden. Darüber wissen wir wenig. Und da geht auch wenig Geld rein. Und natürlich geht es nicht so einfach, aber man muss sich dann halt clever Methoden überlegen, wie wir darüber Informationen bekommen. Und das wäre sozusagen etwas, was wir machen müssen, sonst geht es bei der nächsten Pandemie dann wieder los, dass man die gleichen Konflikte erlebt. Das hat man ja selbst bei der letzten Pandemie. In jeder Welle wurde dann wieder diskutiert. Diese Debatten, die ernähren sich von unserem Unwissen über unsere Kontaktnetzwerke. Und da müsste sich was ändern.
Wir lernen also aus der Corona-Pandemie. Bei respiratorischen Erregern ist Social Distancing definitiv eine effektive Maßnahme. Wir müssen aber genauer wissen, wie Kontaktnetzwerke in der Bevölkerung funktionieren, wenn wir diese Maßnahme der Kontaktreduktion besser dosieren wollen. Ein Ansatz dafür wäre zum Beispiel, Leute zu Datenspenden aufzurufen. Das hat es zu Beginn der Pandemie auch schon gegeben, indem Menschen zum Beispiel mit Fitness-Trackern sich beteiligen. Und man könnte auf freiwilliger Basis natürlich noch mehr Daten über das eigene Bewegungsverhalten preisgeben, über eine App zum Beispiel.
Anderes wichtiges Thema, wenn man über Maßnahmen spricht, Masken. Vielleicht keine Maßnahme hat, zumindest zu Beginn der Pandemie in meiner Erinnerung und auch am Ende wieder, die Gemüter so empört, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ob sogenannte Alltagsmasken, OP-Masken oder FFP2-Masken, das war alles ein Riesenaufregerthema. Als im April 2020 die Maskenpflicht in Bus, Bahn und beim Einkaufen eingeführt wurde, da begann die Diskussion, die bei manchen bis heute ja anhält, nützen Masken überhaupt etwas? Wen schützen sie?
Auch dazu gibt es aber Erkenntnisse aus der Evidenzsynthese der Royal Society. Es wurden zwar vor allem Beobachtungsstudien dazu gemacht, also solche, die keine besonders hohe Beweiskraft haben, umgangssprachlich gesagt. Und auch das Studiendesign wurde nicht in allen Fällen als optimal bewertet. Aber alles zusammengenommen kommen die Autoren trotzdem zu dem Schluss, Masken wirken. Und zwar, verallgemeinert gesprochen, deutet die Evidenz aus verschiedenen Ländern tatsächlich darauf hin, dass eine Maskenpflicht mehr bringt als freiwilliges Masketragen und dass FFP2-Masken insgesamt besser wirken als die einfache OP-Maske.
Ja, und auch die Forschungen der Braunschweiger Biodatenforscherin Alice McCarty zeigen eben genau das. Die Pflicht zum Masketragen an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel in Bus und Bahn, die hatte wirklich einen ganz deutlichen Effekt auf die Eindämmung des Infektionsgeschehens.
Aber ganz ehrlich, die Erkenntnis, dass Masken zumindest irgendeinen Effekt haben, verdient ja eigentlich fast noch nicht mal den Namen Erkenntnis.
Ja.
Die meisten Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, die ziehen da auch eher so die Augenbrauen hoch, weil das für sie eigentlich schon trivial ist. Vor allem, was die Frühphase einer Pandemie mit einem Atemwegserreger angeht, wenn man noch ganz wenig weiß. Jörg Meerpohl zum Beispiel, der Evidenzforscher, sagt, natürlich empfehlen wir dann, bevor man gar nichts macht, setzen wir mal eine Maske auf. Auch wenn wir keine mathematisch genaue Nutzenabwägung haben. Denn auch Masken sind, genau wie Kontaktreduzierung, ein ganz altes Mittel der Bekämpfung von Krankheitserregern.
Ja, oder Martin Beer vom Friedrich-Löffler-Institut. Ihr erinnert euch vielleicht, den haben wir für Folge 2 auf der Insel Riems besucht. Und er hat uns erzählt, dass er schon nach den ersten Berichten im Januar 2020, also als zu hören und zu lesen war, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch überträgt, da hat er uns erzählt, ist er in alle Baumärkte der Umgebung gefahren. Dort hat er dann eben für sein Institut wirklich einen Vorrat an Masken gekauft. Und das war, bevor die empfohlen wurden für alle und bevor dann eben ja auch dieser Mangel herrschte, den wir zwischenzeitlich hatten. Denn ihm war klar, das Coronavirus ist ein respiratorischer Erreger. Also ein Virus, das sich per Atemluft überträgt. Und deshalb kann man das Risiko einer Ansteckung auf jeden Fall reduzieren, indem man Masken trägt. Also das ist ja üblich und eben auch Standard bei der Tierseuchenbekämpfung. Und das ist ja das Fachgebiet von Martin Beer.
Also die meisten sagen, die Sache mit den Masken ist streng genommen natürlich schlicht plausibel als physikalische Barriere, solange das Material dicht genug ist. Trotzdem hatten wir ja alle viele Fragen dazu. Also wir würden natürlich am liebsten das Ganze ganz genau wissen. Wie viele Erreger halten die Masken denn ab zum Beispiel? Alle? Oder wenn nein, warum eigentlich nicht? So ganz genau lässt sich das alles leider nicht beziffern, aber es gibt natürlich auch Nachweise im Labor. Vielleicht haben sich manche das angeguckt während der Pandemie. Man kann das visualisieren mit Licht. Da gibt es schöne kleine Filme im Internet, wie viel weniger Aerosole ausströmen, wenn Menschen eine Maske tragen. Und ich war dazu auch in Berlin bei Martin Kriegel. Der ist Ingenieur und leitet das Hermann-Rietschel-Institut der TU Berlin. Dort wird zu Energie, Komfort und Gesundheit in Gebäuden geforscht.
Hier können wir mal in unsere erste Versuchshalle reingehen. Ich gehe mal vor. Hier bauen wir unsere Versuchsstände auf. Alles, was Sie hier sehen, sind tatsächliche Versuchsstände, experimentelle Labore.
Martin Kriegel hat mich in einer großen Halle des Instituts herumgeführt. Da wird viel Forschung zum Beispiel zu Operationssälen gemacht, also wie man die optimale Belüftung hinkriegt für bessere Bedingungen während einer OP und zur Wundheilung zum Beispiel. Da stehen ganz hübsche Puppen in abgetrennten Kammern als Platzhalter für die Operateure rum und da werden Luftströme dann simuliert. Und Martin Kriegel und seine Kollegen haben dort auch Aerosolausbreitungen nachgestellt während der Pandemie. Im Prinzip ist das in der Forschung ein relativ alter Hut für die, aber sie haben es mit SARS-CoV-2 natürlich nochmal nachgestellt und insbesondere auch für uns, für die Öffentlichkeit, um das zu visualisieren.
Ja, also hier haben wir noch so andere Raumströmungslabore. Die sind alle schwarz mit so kleinen Helium-Bubbles.
Wie sich solche Luftströme im Raum verhalten, das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie nötig Masken sind oder eben auch nicht. In seinem Büro hat Martin Kriegel mir das alles nochmal genauer erklärt.
Wir haben selber Maskenuntersuchungen gemacht. Wir haben ein paar Versuche dazu gemacht, aber weil wir die Messmethoden einfach hier haben, haben wir mal unter Real-Life-Settings Untersuchungen gemacht. Es ist, wie alle auch wissen, ne, wenn man die Maske richtig trägt, dann bringt sie natürlich relativ viel. Wenn man sie nicht richtig trägt, dann strömt alles vorbei an den Masken. Man hat natürlich trotzdem einen Effekt durch den Nahbereich. Also wenn ich sie anspreche, dann würden sie vielleicht meinen Atem riechen, wenn wir auch näher zusammen wären. So. Das hat man natürlich dadurch auch verhindert, ne, dass sie diesen direkten Austausch dann nicht hat.
Soweit so bekannt, dass Masken zu einem Teil auch Aerosole abhalten können, nicht nur Tröpfchen. Das haben wir vermutlich alle in der Pandemie gelernt. Also kleinste Partikel in der Luft, über die beim Ausatmen auch Viren transportiert werden können. Was ich jetzt aber spannend fand, ich dachte trotz allem immer noch, naja gut, wenn ein Raum nicht gerade total stickig ist und ich richtig viel Abstand halte, zum Beispiel wenn man zu zweit in einem Raum sitzt, dann sollten eigentlich nicht so viele Aerosole bei mir ankommen, also mit Viren drauf sozusagen, zumindest nicht so schnell. Aber da sagt Martin Kriegel was total Ernüchterndes.
Die Luftbewegungen im Raum sind so groß, auch wenn wir sie nicht sehen und nicht spüren, dass diese kleinen Partikelteilchenerreger sich mit der Luft mitbewegen. Und wie die Luft sich im Raum bewegt, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Jeder Raum ist wieder anders und jeder Raum ändert sich auch, wenn wir als Personen an einer Stelle sitzen und alles andere ist unbewegt, dann stellt sich eine Raumströmung ein, die aber auch nicht stabil ist, sodass man sagt, okay, die Luft bewegt sich jetzt genau so, sondern sie wabert hin und her, muss ich das vorstellen, so wie schwappendes Wasser oder sowas, ja, das würde so hin und her sich bewegen. Und wenn wir den Ort unseres Aufenthalts ändern, dann ändern wir damit auch die Raumströmung, weil wir als Personen sind maßgeblich auch dafür verantwortlich, wie sich Luft im Raum bewegt. Oder es scheint die Sonne in den Raum rein, ein Tisch wird erwärmt, an dem Tisch strömt dann plötzlich die Luft wieder nach oben. Und schon, wenn die Sonne dann weg ist, ist es wieder eine andere Situation. Also die Personen haben einen sehr großen Einfluss, weil sie sehr viel Luft bewegen, dadurch, dass wir wärmer sind als die Umgebung und einfach Luft nach oben transportieren. Wenn wir es visualisieren würden, würden wir wirklich so eine Rauchfahnen nach oben strömen sehen, die dann gegen die Decke prallen und nach links und rechts sich ausbreiten. Und das habe ich immer gesagt, naja, innerhalb von 1-2 Minuten wäre der ganze Raum hier voll.
Das ist beeindruckend, oder?
Absolut, ja, wirklich.
Also es hilft möglicherweise nichts, wenn ich mich mehrere Meter weit weg in irgendeine Ecke platziere, wenn jemand Infiziertes im Raum ist.
Ja, stellt man sich ganz anders vor.
Mhm. Martin Kriegel hat mich im Labor aber dann auch noch weiter herumgeführt.
Ja, ja, das ist unser Flieger hier, der steht auch schon 20 Jahre, glaube ich. Das ist ein A320-Flieger, ein Kurzstreckenflieger.
Da ist tatsächlich in der Versuchshalle eine Flugzeugkabine aufgebaut. Da sitzen schön brav auch so Puppen drin in 6 Sitzreihen. Und daran wird zum Beispiel auch sogenannte Behaglichkeitsforschung gemacht. Fand ich sehr interessant. Also um die Lüftungsanlagen in Flugzeugen zu optimieren. Zum Beispiel, damit man nicht immer dieses Gefühl von Luftzug hat in bestimmten Sitzreihen. Kennen wahrscheinlich auch viele.
Und da haben wir ganz verschiedene Lüftungssysteme ausprobiert. Die Luft kommt hier raus, hier oben. Aus beiden Seiten trifft sich hier und schießt nach unten und dann wird es da an der Seite abgesaugt. Und hier können Sie in diesem Versuchsstand können Sie alle möglichen Situationen herstellen. Genau, und jetzt in Corona-Zeiten haben wir natürlich auch da ein paar Untersuchungen dran gemacht, aber auch vielfach in der Strömungssimulation dann.
Und Martin Kriegel hat mir erklärt, was quasi auch ein ganz alter Hut aus ihren Messungen ist, dass man im Flugzeug nämlich eigentlich immer eine Ladung Viren abkriegen kann über Aerosole, wenn jemand mit einem Atemwegserreger infiziert ist und man in der Nähe sitzt. Lüftung hin oder her. Das können die mit sogenannten Lichtschnitten visualisieren. Also das ist eine bestimmte optische 3D-Messtechnik mit gefächerten Lichtstrahlen aus Laser.
Und hier sieht man auch, dass wenn einer in der Sitzreihe betroffen ist, dass natürlich die gesamte Sitzreihe betroffen ist. Also nicht so, wie oft gesagt wurde, naja, es wird alles nach unten verdrängt und abgesaugt. Die Luft wird oben eingebracht und unten abgesaugt, ist schon richtig. Aber sie dreht sich 10-mal vorher im Kreis, bevor sie unten abgesaugt wird. Das heißt, die ganze Sitzreihe ist betroffen und die Sitzreihe davor und dahinter. Das sieht man physikalisch und das sieht man auch, wenn man Infektionszahlen sich anschaut, also wenn sie dann veröffentlicht sind von den Flugzeugausbrüchen.
Also Reihe davor und dahinter kann man sich entscheiden, vielleicht lieber Maske auf, wenn erhöhte Infektionsgefahr besteht und man sich davor schützen will.
Fest steht allerdings auch, für den Fremdschutz nützen Masken mehr als für den Eigenschutz. Also das heißt, es hilft mehr, wenn der infizierte Mensch vor mir in der Reihe, wenn der eine FFP2-Maske trägt, als wenn ich das tue. Und noch besser wäre es natürlich, wenn wir beide eine tragen würden. Wie viel genau die Masken bringen, das lässt sich, wie gesagt, allerdings gar nicht so ganz genau beziffern. Und das hat auch damit zu tun, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich nicht jeder die Maske richtig trägt.
Das allerdings war ein viel benutztes Argument der Gegner einer Maskenpflicht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört.
Ja, es stimmt. Und es beeinträchtigt auch tatsächlich die Schutzwirkung der Masken, je nachdem, wie man sie trägt.
Da kann man nicht drum reden.
Philipp Wild, der hat das in einer Beobachtungsstudie untersucht. Er ist Epidemiologe an der Uniklinik der Gutenberg-Universität in Mainz und er leitet dort die Gutenberg-Gesundheitsstudie. Die gibt es schon seit rund 15 Jahren. Das ist eine lokale Gesundheitsstudie mit 15.000 Teilnehmern. Und das Ziel hinter dieser Studie ist eben, mehr über die Entstehung der sogenannten Volkskrankheiten zu erfahren. Und diese Studie ist aber eben auch während der Corona-Pandemie weitergelaufen. Und deshalb hatte ich mich mit Philipp Wild verabredet. Und Philipp Wild und sein Team, die konnten eben während der Corona-Pandemie ganz konkret vergleichen, wie steht's um den Infektionsschutz durch Masken einerseits bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Gesundheitsstudie und andererseits aber bei denjenigen, die im Krankenhaus arbeiten.
Das Masketragen selbst ist effektiv, das heißt, es ist wirksam. Ich selber war auch in einer Science-Arbeit mit beteiligt. Wenn Sie unter Laborbedingungen diese Maske sauber tragen, Ihren Mund und Nase damit sauber abdecken, wenn Sie sie regelmäßig austauschen, nicht in der Hosentasche tragen, nicht die Innenseite mit den Händen berühren, um es dann so weiterzutragen, dann haben Sie einen Schutz. Aber auf Bevölkerungsebene haben wir zum Beispiel auch in der Covid-19-Studie klar gesehen, hat es keinen klaren Schutzeffekt gehabt bei uns. Und deswegen denke ich, auch dort muss man schauen, ob dann solche Regelungen wie die Maske nur zeitweise zu tragen, aber zum Essen sie dann abzunehmen, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob diese Maßnahmen dann wirklich sinnvoll und hilfreich sind.
Ja, und das, was er sagt, das zahlt ja genau auf die Diskussionen ein, die wir damals schon während der Pandemie eben häufig hatten. Also was nützt die Maske bei Bartträgern? Inwiefern sind Brillen ein Problem? Wo bewahrt man denn die Maske am besten auf? Und wie oft sollte man sie wechseln? Und das sind alles Faktoren, die den Schutz tatsächlich beeinflussen. Und klar, bei normalen Leuten, da war die Wirksamkeit sicher geringer als eben bei dem medizinischen Personal.
Wenn ich an die Intensivstationen denke, natürlich gab es dort Infektionen, aber insgesamt war bei uns zu sehen, dass die Infektionslast auf einer Intensivstation wegen des sehr gut betriebenen Schutzes und des guten Verständnisses auch derjenigen, die das dort ausgeübt haben vom Personal, die Infektionslast sehr niedrig war, trotz der Tatsache, dass sie tagtäglich Menschen mit SARS-CoV-2-Infektionen ausgesetzt waren. Deutlich niedriger als zum Beispiel in der Bevölkerung.
Ja, und das liegt natürlich daran, dass die Ärzte und auch das Pflegepersonal, dass die einerseits sehr, sehr strenge Regeln haben bei der Handhabung der Masken und dann nützen diese Masken eben doch deutlich mehr. Und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Problem bei der Maskenpflicht, was auf einer Intensivstation gut funktioniert, das klappt eben nicht unbedingt in dem Sinne für eine komplette Bevölkerung.
Und das bedeutet aber unterm Strich, Aufklärung ist wichtig, damit die Masken möglichst gut sitzen. Wenn man möchte, dass Masken noch besser wirken, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Mühe in die Aufklärung der Bevölkerung stecken. Auch wenn man damit nicht für alle den Schutz erreicht wie unter klinischen Bedingungen, wäre insgesamt vielleicht ein bisschen gewonnen. Ich erinnere mich noch, dass ich gegen Ende der Pandemie, also als es gar keine Maskenpflicht mehr gab, öfter Leute mit Maske gesehen habe, die ja offenbar entsprechend freiwillig getragen haben. Sie mussten es nicht mehr, aber denen hingen die trotzdem manchmal auf 7:30. Das war also womöglich aus schlichter Unkenntnis.
Fassen wir zusammen. Masken wirken gut gegen Atemwegserreger. Man muss aber dafür sorgen, dass die Leute auch wissen, wie man sie aufsetzt. Und man darf nicht erwarten, dass Masken alles abhalten. Deshalb funktionieren sie umso besser, wenn sie eben mit anderen Maßnahmen noch kombiniert werden.
Und wenn wir in diesem Zusammenhang über die nächste Pandemie nachdenken, dann können wir auch in Erwägung ziehen, dass man Masken vielleicht gar nicht immer für alle brauchen würde, wenn es zum Beispiel um eine Infektion ginge, bei der Menschen nur ansteckend sind, wenn sie Symptome haben. Leider kann man sich darauf aber auch bei der Influenza nicht unbedingt verlassen. Aber vielleicht, je nach Erreger, sind es gar nicht die Masken, die einen Teil der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen bilden könnten, sondern etwas anderes. Moskitonetze zum Beispiel, wenn es um ein Virus wie Dengue geht, das von Mücken übertragen wird. Oder Handschuhe, wenn es ein Magen-Darm-Virus ist und Händewaschen eine größere Rolle spielt, als das jetzt bei Corona im Nachhinein betrachtet wichtig war.
Aber es gibt eben auch ein Maßnahmepaket noch, das, wie es eingesetzt wurde, tatsächlich neu ist, sozusagen eine Errungenschaft der Pandemie. Und das sind die Antigen-Schnelltests.
Neu, sagst du jetzt. Uns kommt es gar nicht mehr neu vor. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich erinnere mich selber noch gut, wie wir als Familie zum ersten Mal Schnelltests gemacht haben. Das war an Heiligabend 2020. Da wollten wir nach langer Zeit endlich wieder mit meinen Eltern zusammen sein. Die waren da beide fast 80 und es gab noch keinen Impfstoff. Und dann haben wir die ersten Schnelltests gemacht. Das war noch ganz schön umständlich und ungewohnt alles. Und als wir am Ende auf die Uhr geguckt haben, bis die 15 Minuten abgelaufen waren, da haben die Kinder richtig runtergezählt, wie bei Silvester. Das war ein richtiges Fest vor dem Fest, als wir dann alle negativ waren. Eigentlich eine schöne Erinnerung im Nachhinein.
Ja, eigentlich schon. Ja, und diese Tests, die helfen ja auch jetzt noch weiter im Alltag. Also als ich neulich so erkältet war, als wir unsere erste Folge aufnehmen wollten, da habe ich ja sofort auch zu Hause einen Test gemacht, um auszuschließen, dass ich Covid habe, weil das darf man ja eben doch auch immer noch nicht vergessen, diese Krankheit für bestimmte Personengruppen eben immer noch deutlich gefährlicher ist als ein grippaler Infekt.
Allerdings, das vergessen wir so leicht, jetzt wo es für viele den Schrecken verloren hat, abgesehen von Long-Covid mal. Eine dänische Studie hat gerade erst gezeigt, dass Covid immer noch doppelt so gefährlich sein kann wie Influenza, vereinfacht gesagt. Da hat man sich nämlich die letzten 3 Jahre in Dänemark angeguckt und festgestellt, das Risiko, wegen Covid-19 ins Krankenhaus zu müssen, war mehr als doppelt so hoch wie bei Influenza und das Risiko zu versterben auch immer noch doppelt so hoch.
Auf wissenschaftlicher Ebene lässt sich festhalten, dass sich die Schnelltests als sehr wirksame Maßnahme erwiesen haben, um eben Infektionen zu entdecken und dadurch dann Ansteckungsketten zu unterbrechen. Auch in der Evidenzsynthese der Royal Society, da waren die Antigentests natürlich ein Thema und dort wurde die Wirksamkeit des Maßnahmenpakets Test, Trace and Isolate untersucht, also testen, Kontakte nachverfolgen, isolieren. Es geht also nicht um Tests allein, sondern meistens in der Kombination mit Corona-Warn-Apps und Quarantäne. Und das Ergebnis für die Apps kann man in einem Satz zusammenfassen. Hier wurde sogar eine starke Evidenz nachgewiesen.
Was die Wirkung von Teststrategien allein angeht, also regelmäßiges Testen unabhängig von Symptomen oder speziellen Situationen. Da war es so, dass in der frühen Phase der Pandemie man Effekte nachweisen konnte, aber oft nicht ganz so gut. Das liegt vermutlich daran, dass in vielen Ländern eben gleichzeitig andere, stärkere Maßnahmen in Kraft waren, wie zum Beispiel Lockdowns. Später in der Pandemie konnte man dann aber durchaus zeigen, dass durch Teststrategien die Infektionszahlen runtergegangen sind.
Das ist eben das Problem mit der Evidenz. Es gab weltweit sehr viele Studien zu Teststrategien. Die Autoren der Evidenzsynthese haben 26.000 in den Online-Datenbanken gefunden. Aber sie fanden nur ganz wenige davon brauchbar für ihre Meta-Analyse. Das waren fast alles reine Beobachtungsstudien, also ohne Kontrollgruppen, die eben im Vergleich keinen Test gemacht hätten oder haben. Konkret genannt werden allerdings beispielhafte Untersuchungen aus der Schweiz, aus der Slowakei und regional aus Liverpool. Die haben den Einsatz von Schnelltests in der Bevölkerung oder am Arbeitsplatz untersucht. Und in all diesen 3 Studien hat man gesehen, dass die Inzidenz sich innerhalb weniger Wochen ungefähr halbiert hat durch die Einführung von Tests.
Und auch die Epidemiologin Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, die habt ihr in der letzten Folge schon gehört, die meint, die Wirksamkeit von Schnelltests gehört definitiv zu den Learnings aus der Pandemie. Also Tests sollten wir vermutlich bei einem nächsten Erreger wieder nutzen, auch um womöglich eben vielleicht sogar mehr Kontakte zulassen zu können.
Also wir haben ja dann im Verlauf gesehen, dass schon in unterschiedlichem Maß, in unterschiedlichen Settings auch unterschiedlich, aber Teststrategien wahrscheinlich doch eine sehr relevante Maßnahme sind in solchen großen Ausbrüchen, mit denen man eben schon dann auch bestimmte Kontaktbereiche wieder gut erlauben kann. Also wir haben das im Schulbereich gesehen, da waren, glaube ich, Teststrategien schon sehr, sehr relevant. Das ist natürlich eine Frage der Implementierung auch. Nicht alles, was im Teststrategiebereich gelaufen ist, war sinnvoll, das will ich nicht sagen. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, gesehen, dass der Effekt solcher Teststrategien relativ hoch sein kann.
Und Berit Lange geht eigentlich noch weiter. Schnelltests sollte man am besten gleich viel früher einsetzen, wenn sie denn einmal hergestellt sind, sagt sie. Das ist in der Corona-Pandemie womöglich ein bisschen zu spät passiert, weil man gewartet hat, bis die Tests so weit entwickelt waren, dass sie besonders genau und zuverlässig sind, also von hoher diagnostischer Güte, wie man sagt. Im Krankenhaus ist das natürlich wichtig, aber überall draußen in der Bevölkerung kommt es darauf gar nicht so sehr an für eine breite Wirkung, meint die Epidemiologin.
Und es ist aber natürlich vom Bevölkerungseffekt her so, dass mir durchaus auf der Bevölkerungsebene auch Tests ganz viel bringen können, die ich vielleicht im klinischen Alltag gar nicht einsetzen würde, weil die diagnostische Güte noch nicht hoch genug ist. Aber auf der Bevölkerungsebene sorgen sie eben dafür, dass ich vielleicht 30% oder 40% der Infektionen, die tatsächlich stattfinden, dann doch finde und den Menschen sagen kann, bitte haltet euch mit euren Kontakten zurück, damit ihr andere Menschen nicht ansteckt. Und das kann natürlich einen deutlichen Bevölkerungseffekt haben, auch wenn der einzelne Test noch nicht so gut ist.
Ja, in der Studie von Alice Melkadi, über die wir vorhin gesprochen haben, da haben die Schnelltests eben auch zusammen mit den Masken die höchste Wirksamkeit entfaltet, um eben das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und tatsächlich könnten solche Tests übrigens auch zu einer normalen Infektsituation tatsächlich auch was helfen.
Ähnlich wird das jetzt auch im Influenza-Bereich diskutiert, ob nicht auch da durchaus in einer Influenza-Saison Teststrategien etwas sind, was wir in Betreuungseinrichtungen einsetzen können, um eben die Krankheitslast zu reduzieren und Menschen wissen zu lassen, dass sie eine Influenza haben. Die können sich zurückhalten mit ihren Kontakten. Menschen, die sehr vulnerabel sind, können ein Medikament nehmen, was, wenn sie dann infiziert sind, sozusagen frühzeitig. Also das sind so Strategien, die werden jetzt diskutiert im Bereich der Grippe. Und ich glaube, da haben wir schon einen gewissen Lerneffekt gehabt.
Halten wir fest, der Einsatz von Schnelltests ist eine Maßnahme, die in bestimmten Settings viel bringen kann, um Infektionszahlen zu reduzieren. Vor allem, wenn man sie eben mit Kontaktnachverfolgung kombiniert, zum Beispiel über Warn-Apps. Allerdings müsste man die Wirkung von Schnelltests vielleicht noch ein bisschen besser erforschen.
Und vielleicht erinnert ihr euch aus der Pandemie noch an das Käsescheibenprinzip oder Multilayer-Prinzip. Also Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wirken besonders gut, wenn man nicht nur eine anwendet, sondern mehrere hintereinander schaltet.
Genau, also das Bild von den Käsescheiben soll verdeutlichen, wenn eine Käsescheibe Löcher hat und man legt aber eine andere mit anderen Löchern direkt dann dahinter, dann sind eben deutlich mehr Löcher verdeckt. Und das war auch ein Aspekt, auf den Lars Schade, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, nochmal besonders hingewiesen hat, als wir ihn in Berlin getroffen haben und ihn nach der Wirksamkeit der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gefragt haben.
Jede einzelne Maßnahme hat vielleicht 10-20%, manche vielleicht auch 30 oder 40, viel mehr aber nicht. Und der eigentliche Effekt, der dann letztendlich den R-Wert senkt und damit auch zur Verlangsamung der Übertragung führt, der ergibt sich eben dadurch, dass sich die Dinge, wenn man sie hintereinander schaltet, die einzelnen Effekte multiplizieren und dann mit 5 oder 6 Maßnahmen, angefangen beim Abstand halten, beim Händewaschen, bei der Kontaktpersonennachverfolgung, bei den Masken und dann vielleicht nicht zu Massenveranstaltungen gehen und so weiter und so fort. Das bringt dann zusammen den Effekt.
Übrigens zur Erinnerung nochmal, zu wirkungsvollen Maßnahmen gehörte damals auch so etwas wie die Möglichkeit, sich per Telefon krankschreiben zu lassen. Und sogar Grenzschließungen zu Tschechien und Polen, das hat die Forschung von Alice Melkadi gezeigt, haben was gebracht. Auch wenn Grenzschließungen in der Evidenzsynthese der Royal Society in ihrer Wirkung grundsätzlich eher nicht so hoch eingeschätzt wurden. Also die haben gesehen, dass das eher nur in der Frühphase der Pandemie was gebracht hat, bei niedriger Inzidenz. Und auch da gab es nur einen moderaten Effekt. Jetzt müssen wir aber zum Schluss noch mal ganz kurz darüber sprechen, was der Staat denn überhaupt darf, wenn er in unser Leben eingreift. Denn es war ja immer wieder die Rede davon, dass mit den nicht-pharmazeutischen Interventionen, also mit den verschiedenen Maßnahmen, unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Und immer wieder wurde das in der gesellschaftlichen Debatte als Argument gegen die Maßnahmen genutzt. Und das hat ja dann eben auch die Gerichte immer wieder beschäftigt. Mhm.
Für uns Laien ist es natürlich auch echt schwierig, zwischen unserem Bauchgefühl zu unterscheiden und dem, was dann tatsächlich juristisch bedenklich oder unbedenklich ist. Deshalb bin ich zu Andrea Kiesling gefahren. Die ist Rechtswissenschaftlerin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und lehrt und forscht dort unter anderem zu Gesundheitsrecht. Sie hat ihr Büro am Campus Westend. Das ist dort, wo in einem gläsernen Kasten auch noch der Schreibtisch von Theodor W. Adorno steht. Da bin ich natürlich auch noch schnell dran vorbeigelaufen. Das ist ziemlich beeindruckend. Zu Andrea Kieslings Büro muss man von da aus aber noch ein Stück über den Campus gehen. Und sie hat einen ganz normalen Schreibtisch. Ich habe sie gefragt, wie sie das sieht. Ob das nicht manchmal ein bisschen dick aufgetragen ist, gleich von Grundrechtseingriffen zu sprechen, wenn man zum Einkaufen eine Maske aufsetzen muss. Und sie hat das gemacht, was Juristen immer machen. Sie hat das ganz nüchtern eingeordnet.
Also juristisch ist es, was die Freiheitsbeschränkungen angeht, eigentlich erstmal relativ einfach, dass nämlich immer dann, wenn der Staat uns irgendetwas vorschreibt oder uns irgendwas verbietet, dass das ein Grundrechtseingriff ist. Also auch das Straßenverkehrsschild, was uns verbietet, schneller zu fahren als 50 oder so. Oder die Schulpflicht, das sind alles Grundrechtseingriffe. Das nehmen wir gar nicht mehr so wahr. Und dass es Grundrechtseingriffe sind, heißt eben nicht, dass man sie nicht rechtfertigen kann, also dass sie irgendwie unzulässig wären, sondern man muss immer schauen, was ist der legitime Zweck, der damit verfolgt wird und ist das Ganze dann verhältnismäßig. Und da sind Ausgangssperren natürlich von vornherein doch anders einzuordnen als nur reine Maskenpflichten oder vor allem Maskenpflichten, die uns vielleicht im Supermarkt treffen, wenn wir da nur 3 Minuten drin sind. Manchmal, ja, gerät man vielleicht auch so ein bisschen in der Diskussion in so eine Schieflage, wenn man gleich schon sagt, das darf alles gar nicht sein, weil uns das einschränkt.
Jetzt kommt es ja trotzdem noch darauf an, wie das konkret in der Gesetzgebung dann ausgestaltet wird. Mhm. Dafür gibt es ja das Infektionsschutzgesetz und das wurde während der Pandemie mehrmals sehr detailliert angepasst. Ein Kollege von Andrea Kiesling hat mal gesagt, das Infektionsschutzgesetz sieht im Moment so aus wie nach einer Party, wo die Gäste gegangen sind und nicht hinterher aufgeräumt haben. Das heißt, beim nächsten Mal würde man wieder bei Null anfangen und müsste alles im Gesetz anpassen?
Ja, das ist damit gemeint. Und genauso sagt es Andrea Kiesling auch. Denn so wie das da jetzt steht im Infektionsschutzgesetz, ist vieles gar nicht auf einen anderen Erreger anwendbar.
Es ist auf jeden Fall unaufgeräumt. Wir haben einfach Regelungen, die sich auf Corona beziehen, die immer noch da drin stehen. Man fragt sich, warum macht man da jetzt nicht einmal so den klaren Schnitt?
Andrea Kiesling war auch in der Sachverständigenkommission zur Evaluation der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Und sie hat gemeinsam mit 2 Kollegen einen Entwurf für ein neues Gesetz geschrieben, das das Infektionsschutzgesetz ersetzen könnte. Sie nennen das Epidemiegesetz. Der Text ist frei verfügbar im Internet und ich finde, dass das für Laien sehr gut lesbar ist. Also wenn euch das interessiert, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und darin, in diesem Entwurf, haben Andrea Kiesling und ihre Kollegen durchaus konkrete Änderungsvorschläge. Zum Beispiel zur Quarantäne.
In Österreich haben die das so Verkehrsbeschränkungen, dass man zwar vor die Tür darf, wenn man infiziert ist, aber man darf dann keine anderen Leute treffen. Also man darf spazieren gehen oder alleine in den Wald fahren. Oder wenn man ganz wichtige Besorgungen machen muss und es vielleicht irgendwie dann auch mit dem Erreger, wenn es dann vertretbar ist, mit Maske halt schnell einkaufen gehen. Und wir hatten ja nur ganz oder gar nicht.
Andrea Kiesling hat ganz viele juristische Anmerkungen dazu, wie viel so ein Gesetz eigentlich regeln sollte. Also, dass man sich eigentlich wirklich nur am Anfang zum Beispiel auf pauschale Klauseln berufen sollte, wenn man den Erreger noch nicht so genau kennt. Das ist in Deutschland die sogenannte Generalklausel. Und danach dann aber konkret werden muss als Gesetzgeber. Dann müsste womöglich auch später nicht mehrfach die sogenannte epidemische Notlage von nationaler Tragweite ausgerufen werden. Die ist ja während der Pandemie neu ins Gesetz geschrieben worden, damit man dann befristet bestimmte Rechtsverordnungen erlassen kann. Andrea Kiesling meint aber, wenn das Gesetz mögliche Maßnahmen besser vorgibt, die Länder dann umsetzen, dann wäre das vielleicht gar nicht nötig. Und das könnte man gut vorbereiten, indem man einzelne Maßnahmen durchaus schon jetzt im Infektionsschutzgesetz oder in einem neuen Epidemiegesetz festhält.
Aber da muss man sich schon fragen, wenn man konkret wird, wird es dann nicht wieder zu speziell und lässt sich darum vielleicht gar nicht mehr anwenden auf die nächste Krise, auf ganz andere Erreger? Beziehungsweise die Politiker, die sind mit weitreichenden Maßnahmen dann vielleicht viel zu schnell bei der Hand, weil sie dann ja schon im Gesetz stehen, zum Beispiel bei den Schulschließungen.
Das könnte man meinen. Und das ist offenbar auch das Argument mancher Parteipolitiker gewesen, das Gesetz jetzt nicht anzufassen, zu reformieren und konkret aufzuräumen. So hat sie mir das jedenfalls erzählt. Aber da meint Andrea Kiesling, die Juristin, eben, genau dafür wäre es gut, konkret zu werden. Denn welche Maßnahme sich eignet, muss dann ohnehin aktuell entschieden werden. Aber es geht auch darum, die Politik und Verwaltung zu zwingen, dass sie priorisieren. Das käme zum Beispiel den Kindern zugute. Du hast es genannt, Stichwort Schulschließungen.
Dass man einmal diese Maßnahmen nennt, auf der anderen Seite auch eine Abstufung ins Gesetz schreibt, dass manche Maßnahmen nur ergriffen werden dürfen, wenn die Gefährdung, also wenn dieses ganze Gesundheitsrisiko besonders hoch ist. Also dass man zum Beispiel, wenn man sagen würde jetzt bei Influenza und man hat eine gewisse Immunität in der Bevölkerung, dann geht das vielleicht gar nicht. Aber wenn wir jetzt einen Erreger hätten, der viel schneller sich verbreitet noch als Corona und auch wo die Folgen noch viel schlimmer sind, also wo irgendwie ein Viertel der Infizierten stirbt oder was auch immer, man kann ja hypothetisch über alles Mögliche nachdenken, dass dann solche Maßnahmen schon ergriffen werden dürfen. Da würde natürlich nicht drinstehen, bei der Vogelgrippe passiert das und das, aber wir könnten eben sehen, aha, die Maßnahme, die gibt's da gar nicht, oder Schulschließungen dürfen wirklich nur als allerletztes Mittel ergriffen werden und erst müsste man am Arbeitsplatz alles Mögliche einschränken. Und das wäre ja auch schon mal ein Vorteil.
Wir können also als Learning festhalten: Die gesetzlichen Voraussetzungen für nicht pharmazeutische Maßnahmen müssen überarbeitet werden. Und das kann helfen, sie beim nächsten Mal gezielter und reflektierter einzusetzen. Das betrifft auch so brisante Fragen wie das Thema Schulschließungen.
Und genau darum soll es in der nächsten Folge gehen. Wie können wir beim nächsten Mal anders mit Kindern und Jugendlichen umgehen? Lässt sich Infektionsschutz in Schulen besser durchsetzen? Vielleicht sogar ohne sie zu schließen?
Dazu haben wir auch eine kleine Datenrecherche gemacht und in den Kommunen nachgefragt. Was habt ihr für das Thema Schulen aus der Corona-Pandemie gelernt? Gibt es sowas wie Pandemiepläne? Folge 5 unseres Podcasts gibt's ab Dienstag, 11. Februar 2025 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen. Bei Dirk Brockmann, Stefan Kluge, Jörg Meerpohl, Martin Kriegel, Philipp Wild, Berit Lange, Alice McHardy, Lars Schade und Andrea Kiesling. Alle Infos und Quellenangaben findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und jetzt habe ich für euch noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Funfacts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerd-Themen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.